Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode in der dritten Serie des Podcasts Staatslexikon Online, in der wir uns mit dem Themenkomplex der Gerechtigkeit auseinandersetzen. In der vergangenen, der einführenden Episode unserer Serie haben wir uns darüber unterhalten, ob man den Begriff der Gerechtigkeit überhaupt in einem ersten Schritt irgendwie wertfrei formulieren kann. An einem Beispiel aus dem Bereich der Verteilungsgerechtigkeit, es ging eben um die Zuordnung von knappen Wasserressourcen in einem sehr heißen Sommer, haben wir die Frage der Gerechtigkeit gefasst als jenen Anteil von einem Gut, der einem bestimmten Adressaten aus einem bestimmten Begründungszusammenhang heraus zusteht. Hierbei stellten wir dann nämlich fest, dass diese Frage eigentlich mehr als eine, nämlich zwei Dimensionen hat. Einerseits die Ausgestaltung der gerechten Zuteilung, also der Anteil, der Adressat und vor allem die Begründung, warum man das so zuteilt. Und andererseits die Annahme, dass überhaupt ein Anspruch einer Person besteht, ganz gleich, wie genau der eigentlich dann verwirklicht werden soll. Und in der ganzen Debatte kamen wir letztendlich dazu, dass eben genau diese Annahme das Kernelement ist, das dann sämtliche Gerechtigkeitstheorien teilen. Also alle verschiedenen Ideen, wem was, warum zustehen sollte, teilen diese grundsätzliche Annahme. Und heute haben wir uns vorgenommen, diese Feststellung, die ja noch auf der sehr abstrakten Ebene liegt, mit Leben zu füllen, also zu konkretisieren. Aus diesem Grund sprechen wir, Herr Tim Emmel, Student der Staatswissenschaften an der Universität Passau und Mitarbeiter im Staatslexikon Online, und Sophie Haring, Mitarbeiterin im Staatslexikon Online, heute über diese Konkretisierung, diese etwas spezifischeren Fragen zur Gerechtigkeit. Wir haben uns im Vorhinein zusammengesetzt und überlegt, welche Fragen wir dazu beantworten sollten. Aus unserer Sicht wären das die folgenden vier. Zum einen die Frage danach, welche Verbindlichkeit Gerechtigkeit überhaupt beanspruchen kann. Als zweite Frage haben wir uns damit auseinandergesetzt, ob Gerechtigkeit eigentlich ein politisches, juristisches oder ein ethisches Ziel ist. Als drittes wollen wir uns heute dann damit beschäftigen, welches Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und der philosophischen Vorstellung von dem Guten besteht. Und letztendlich auch die Frage, was hat das Menschenbild eigentlich mit der Gerechtigkeitsvorstellung zu tun? Ich freue mich, dass wir diese vier Fragen heute einmal diskutieren können und gehe gleich auf die erste Frage, nämlich die Verbindlichkeit. Und in der Vorbereitung haben wir schon gesagt, dass das eigentlich die Gretchenfrage der Gerechtigkeitstheorie ist. Man könnte ja auch argumentieren, naja, schön, dass es elegante oder auch überzeugende Gerechtigkeitstheorien gibt, aber was bringen die uns, wenn wir sie einfach nicht umsetzen? In unserem Podcast beschäftigen wir uns jetzt mit solchen Gerechtigkeitstheorien, also setze ich jetzt einfach mal voraus, dass wir die wohl für relevant halten. Darum jetzt die Frage an Sie, wie müsste man denn einem derartigen Einwurf begegnen, dass die Eleganz und Überzeugungskraft einer Gerechtigkeitstheorie hinfällig wird, wenn man sie einfach ignoriert?
Ja, liebe Frau Haring, solche Positionen sind natürlich generell relativ verbreitet. Man stößt ja in privaten Diskursen durchaus auch mal darauf, jetzt nicht nur im Bereich der Gerechtigkeitstheorie, sondern fast immer, wenn es darum geht, irgendwelche Arten von kollektiven Zielvorstellungen oder ethischen Vorstellungen durchzusetzen. Das heißt, solche Positionen sind verbreitet, aber sie sind eigentlich nicht haltbar, weil sie gewissermaßen ignorieren, dass jeder Mensch, besonders in Verteilungsentscheidungen, nach bestimmten Gerechtigkeitskonzeptionen und Vorstellungen handelt. Es geht jetzt darum, wenn wir davon ausgehen, dass diese Gerechtigkeitsvorstellungen Entscheidungen begründen, diese auch zu reflektieren und zu analysieren, statt sie einfach hinzunehmen. Außerdem kann man argumentieren, dass natürlich Gerechtigkeitskonzeptionen an sich nicht durchzusetzen sind, weil sie kein positives, also juristisches Recht sind. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Gerechtigkeitsvorstellungen verschiedenster Art das einklagbare positive Recht bereits beeinflusst haben. Denken wir beispielsweise an die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft, die 40-Stunden-Woche, das Frauenwahlrecht etc. Es zeigt sich, Gerechtigkeitstheorien, so abstrakt sie im Einzelnen auch sein mögen, beeinflussen die Rechtsschöpfung und reagieren damit auch auf Lücken im gegenwärtigen positiven Recht. Zwar besteht ein erhebliches Spannungsfeld zwischen der genauen Beziehung des, man könnte sagen, des momentanen, des aktuellen positiven Rechts und diesem abstrakten Gut Gerechtigkeit. Wir werden in einer späteren Folge da nochmal gesondert drauf eingehen. Klar ist aber, dass politische Forderungen, die ja stets als Änderungsvorschläge der Rechtsordnung verstanden werden müssen, Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechen, die Individuen oder Bewegungen prägen. Insofern kann man Gerechtigkeit sogar deskriptiv untersuchen. Drittens lässt sich sagen, dass Gerechtigkeit in der Tat eine ganz eigene Verbindlichkeit mitbringt. Also es hilft nichts, sie einfach zu ignorieren und zu sagen, na gut, dann handeln wir halt ungerecht, dann ist das halt so, wer will was machen. Die Geschichte zeigt nämlich, wo nachvollziehbare Gerechtigkeitsvorstellungen über einen längeren Zeitraum oder über einen kürzeren Zeitraum und dann in einer besonderen Intensität ignoriert werden, entstehen Verhältnisse, die die gesamte Gesellschaft schädigen und im schlimmsten Fall sogar offene, auch militärische Konflikte in einer Gesellschaft provozieren. Auch der sogenannte Homo economicus, also der rein auf seinen individuellen Nutzen ausgerichtete Modellmensch ökonomischer Konzeptionen, der jetzt vielleicht auf den ersten Blick besonders verdächtig wäre, diesen Einwurf gegen Gerechtigkeitstheorien vorzubringen, ist eigentlich auf eine gründliche Analyse des Gegenstands der Gerechtigkeit angewiesen, insofern er nicht langfristig Gefahr laufen will, die sozialen Verhältnisse, in denen er beispielsweise finanzielle Gewinnabsichten hegt, zu unterminieren. Das war jetzt relativ weit ausschweifend, deswegen fasse ich das an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Die Verbindlichkeit der Gerechtigkeit, weil das ja auch eigentlich so die Kernprämisse unseres Podcasts ist, die Verbindlichkeit der Gerechtigkeit zeigt sich in Form von drei Aspekten. Erstens liegen Gerechtigkeitsvorstellungen menschlichem Handeln ganz empirisch immer zugrunde, egal wie genau die jetzt aussehen. Es ist also sinnvoll, die ihnen zugrunde liegenden und vorausgehenden Argumentationen zu erkennen, nachzuvollziehen und zu explizieren. Zweitens beeinflussen Gerechtigkeitskonzeptionen historisch und auch in der Gegenwart das positive Recht und erklären so auch die Welt, in der wir leben. Weiterhin sind sie Argumentationsbestandteile von politischen Forderungen und erfüllen so eine ganz faktische Funktion im Prozess demokratischer Rechtsstaaten bei der Schaffung von neuen Gesetzen. Und drittens sind gerechte Strukturen letztlich Sicherheitsgarantien für alle, nicht nur für die direkt durch sie Begünstigten. Wie wir sehen, lässt die Gerechtigkeit verschiedene Möglichkeiten zu, aus einer abstrakten Ideenwelt in die Realität überzutreten. Würden Sie, Frau Haring, hieraus ableiten, dass eine multidisziplinäre Herangehensweise an die Thematik geboten ist? Oder würden Sie sagen, dass es genügt, Gerechtigkeit einfach als ein ethisches Konzept hinzunehmen?
Ich würde meinen, dass mindestens, vor allem wenn wir über Gerechtigkeit in der Gesellschaft und im Staat reden, mindestens drei große Bereiche angesprochen sein sollten und angesprochen sind. Zum einen das Ethische, die Ethik, das, was Sie gerade schon genannt haben und was vielleicht aus dem Bauch heraus wir alle auch so denken, dass das eben der zentrale Heimatort quasi der Gerechtigkeitsdebatten ist. Zum anderen, aber eben, wenn es um das Gemeinwesen geht, müssen wir auch über die Politik und dann auf der analytischen Ebene die Politikwissenschaft und über die Rechtsetzung und Rechtsprechung, also die juristische Wissenschaft, sprechen. Und ich denke, dass hier ganz eindeutig eine gegenseitige Interdependenz relativ schnell zu sehen ist. Also diese Bereiche hängen voneinander ab und beeinflussen sich gegenseitig. Denn die ethische Vorstellung davon, was gerecht ist, was man erreichen will und wie man das am besten auch erreicht, beeinflusst ja zum Beispiel politische Programme, Parteiprogramme. Das kann auch beeinflussen, dass einzelne Personen überhaupt sich vornehmen, in die Politik zu gehen, wie man das so sagt, also politisch aktiv zu werden, um dann wiederum über legislative Prozesse, also die Gesetzgebung und deren Ergebnisse, dahin zu kommen, dass bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen umgesetzt werden können, dann auf Staats- und Rechtsebene. Das heißt, es wird Recht geschaffen über die Politik. Den Zusammenhang von Ethik und Politik kann man dann politikwissenschaftlich analysieren, ebenso wie die Umsetzung jeweils. Denken Sie nur daran, dass es ja zum Beispiel Analysen dafür gibt, inwiefern bestimmte Sozialprogramme tatsächlich auch ihren Zweck so erfüllen, wie man sich das am Anfang vorgestellt hatte. Also kann man die Gerechtigkeitsvorstellung zum Beispiel mit einer Erhöhung, einer Streichung, einer Staffelung des Kindergeldes erreichen? Das war ja eine der Debatten, die wir vor kurzem in Deutschland geführt haben oder auch noch führen und bei der es ganz zentral um genau diese Frage geht. Ist das gerecht? Wem steht das hier eigentlich? Warum zu? Und gleichzeitig sehen wir darum auch wieder, es geht um Recht. Denn das Recht, die Normen im Staat regeln ja genau solche Fragen. Wie wird verteilt? Über welche Kanäle? Wer setzt das um? All das wird im Recht festgeschrieben. Und das ändert sich aber zum Glück, muss man sagen, vor dem Hintergrund neuerer ethischer Impulse und Vorstellungen, wie eine Gesellschaft aussehen sollte, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen sollte, über den Weg eben der Politik. Selbst hat es aber wiederum Einfluss auf die ethische Vorstellungswelt, in der wir leben und in der wir auch ausgebildet werden, in der zum Beispiel auch die Juristen, die nachher mit diesen Rechtsvorschriften arbeiten, leben, in die eine oder in die andere Richtung. Das ist dann eben hier diese gegenseitige Abhängigkeit. Und ganz vereinfacht kann man sich das langfristig vielleicht vorstellen wie einen Zirkel, einen Kreislauf, in dem eben die Fragestellungen aller drei Felder sich einer Vereinigung der Verhältnisse und bestimmter Vorstellungen von Gerechtigkeit dann annähern. Und ich hatte jetzt schon mal darauf hingewiesen, wir haben eben zum einen diese Lebensbereiche, also die rechtliche Regelung, die Politik, die dazu führt, und zum anderen eben die jeweilige wissenschaftliche Analyse derselben. Und darin ist es so, dass jede Disziplin und jeder Bereich für sich hinreichend viel zu dem eben kurz skizzierten Zirkel beiträgt. Als das würden wir das vernachlässigen, diesen jeweiligen Bereich und die wissenschaftliche Auseinandersetzung, das Modell zusammenbrechen würde. Also wir können nicht nur Ethik haben, wenn das nie umgesetzt wird, kommen wir eigentlich zu dem, was Sie gesagt haben, nämlich zu einer Unzufriedenheit bis hin zum Konflikt. Ich denke, wir könnten eigentlich sogar argumentieren, dass in diesem Bereich, dem Zirkel, auch andere Fachdisziplinen wie zum Beispiel die Psychologie oder die Medizin eine wichtige Rolle spielen. Aber aufgrund der schon so nicht ganz geringen Komplexität erwähne ich das hier nur und gehe da nicht weiter drauf ein. Aber das sind auch sehr spannende Felder, denke ich, in denen sich Gerechtigkeitsdiskussionen abspielen. Aber in jedem Fall ist die Gerechtigkeit eben ein Ziel, das sich nicht einer methodischen Herangehensweise alleine eröffnet, beziehungsweise andersrum. Ich würde immer dafür plädieren wollen in dieser ganzen Debatte, dass man interdisziplinär arbeitet, also aus verschiedenen Sichtweisen daran geht, um eben auch tatsächlich die ganze Komplexität und auch verschiedene Lösungswege überhaupt erst eröffnen zu können. Herr Emmel, jetzt habe ich wieder eine zweite große Frage für Sie, beziehungsweise die dritte Frage insgesamt, nämlich Gerechtigkeit und das Gute. Wie hängen die beiden Begriffe zusammen? Sind die deckungsgleich oder informieren die sich gegenseitig? Und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen. Auch ein philosophisch sehr abstraktes Element, das Gute. Letztlich könnte man da so ein bisschen ideengeschichtlich auch herangehen und sagen, jede geordnete, wohlbegründete Gerechtigkeitstheorie zielt letztlich auf eine bestimmte Vorstellung des Guten ab, das dadurch verwirklicht werden soll. Also das ist eigentlich egal, wen wir da jetzt nehmen. Aristoteles, Platon, die Utilitaristen, John Rawls, das sind alles jeweils Gerechtigkeitstheorien, ja, aber es handelt sich eigentlich nie um Analysen, die diesen abstrakten Zielbegriff ignorieren, weil das auch eigentlich nicht wirklich geht, denn ohne eine solche abstrakte Konzeption, so pragmatisch sie eben auch sein mag, das Gute muss ja nicht immer ein großer metaphysisch aufgeladener Begriff sein, läuft jede Debatte ins Leere, weil die Frage, die wir vorhin unter dem Warum gefasst haben, also warum steht wem ein bestimmter Anteil von einem Gut zu, nicht geklärt werden kann, wenn nicht gesagt werden kann, wozu brauchen wir überhaupt dieses Gut und welche Rolle spielt dieser Adressat in diesem Verhältnis. Ihr fehlt also eigentlich das Begründungselement. Und vielleicht, weil das jetzt dann doch sehr abstrakt ist, eine kurze Verdeutlichung. Sie hatten vorhin kurz die Fachdisziplin Psychologie angesprochen. Und jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches, pragmatisches Beispiel. Ich möchte in einer gegebenen Stadt als abstraktes Gutes, dass die psychische Gesundheit der Menschen möglichst unbeeinträchtigt ist. Dann deutet empirische psychologische Forschung der vergangenen Jahrzehnte darauf hin, dass die Erhöhung der Anzahl von Grünflächen beispielsweise die psychische Gesundheit der Menschen stabilisiert und dazu beiträgt. Das bedeutet, in Vierteln, die extrem stark bebaut sind, muss man sich irgendwas überlegen, um das bestmöglich zu begrünen, zum Beispiel durch kleinere Parkanlagen, die Bepflanzung der Gebäude und so weiter. Und da sind wir jetzt eigentlich in einer sehr konkreten politischen Debatte, aber sie zielt eben ab auf ein Gutes, eben dieses abstrakte Ziel, psychische Gesundheit in einer Kommune. Und so können wir dann, indem wir darauf hinarbeiten, konkrete Entscheidungen treffen. Und deswegen ist dieses Konzept des Guten wichtig. Der Punkt ist natürlich, das Gute als philosophisch abstraktes, metaphysisches Element ist meistens eher was, was so ein bisschen im Hintergrund steht. Und in der Regel hat man es ein bisschen einfacher, würde ich sagen, weil man sich meist weniger abstrakt damit auseinandersetzen kann. Daher an Sie die Frage, Frau Haring, fänden Sie es denn überzeugend, wenn ich jetzt sage, na gut, die Analyse können wir einfach auf das Menschenbild einer Gerechtigkeitskonzeption begrenzen?
Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Kurzer Schritt zurück, wieder auf das wissenschaftlich Abstrakte. Mit dieser Frage nach dem Menschenbild sind wir im Bereich der Anthropologie. Was ist Anthropologie? Gerd Heffner erläutert im Staatslexikon, vom Menschen soll allgemeingültig gesagt werden, was er als solcher ist, mit anderen Worten, was sein Wesen ist. Und er bricht das dann auch nochmal runter, Anthropologie, auf die genaue Begriffsherkunft, indem er eben sagt, Anthropos, das ist der Mensch, und allgemeingültig etwas sagen ist Logos, also die Lehre vom Menschen. Es geht um das Wesen des Menschen im philosophischen Kontext. Es gibt daneben, auch das wird diskutiert in diesem sehr schönen Artikel, auch noch naturwissenschaftliche Wendung der Anthropologie und eine sozialwissenschaftliche, aber wir sind ja jetzt hier in diesem abstrakt-philosophischen Bereich und fragen uns genau das, was ist eigentlich der Mensch in diesen philosophischen Vorstellungen. Und das Konzept des Guten, das, was Sie eben angeschnitten haben, das beeinflusst ja auch wiederum die Anthropologie, also unsere Vorstellung davon, was der Mensch ist. Aber gleichzeitig reicht es nicht, sozusagen es dann darauf zurückzuwerfen, denn die Anthropologie ist ein eigenständiger Aspekt dieser ganzen Debatte um Gerechtigkeit. Denn sie beantwortet, wem etwas zusteht. Gemeinsam mit den realen Gegebenheiten der jeweiligen Verteilungssituation ist sie sogar entscheidend für die Frage, wie der Anteil zu bemessen ist. Also wenn wir nochmal auch an unser Beispiel denken, das wir in der letzten Episode hatten, da haben wir ja verschiedene Argumente dafür vorgebracht. Je nachdem, ob ich einfach Person an sich als gleichberechtigt für Wassermenge sehe oder ob ich dann noch mit einbeziehe, ob die Person vielleicht aus körperlichen Gründen höhere Wassermengen braucht. Da sehen wir eben schon, hier spielt auch das Menschenbild direkt eine starke Rolle. Das Konzept des Guten, die Anthropologie und drittens die Bedingung der Verteilung sind also diese drei Elemente, die sich je nach Gerechtigkeitskonzeption unterscheiden. Und genau deshalb lassen sie sich auch etwas leichter durch Beispiele verdeutlichen.
Genau, also anbieten würde es sich zur Verdeutlichung, das Ganze hier aus der Sicht der Schule der sogenannten Neo-Aristoteliker zu betrachten, deren vermutlich prominenteste Denkerin Martha C. Nussbaum ist. Martha Nussbaum geht als Neo-Aristotelikerin grundsätzlich davon aus, dass eine Gesellschaftsordnung darauf abzielen sollte, jedem einzelnen Menschen sie spricht von Englisch flourishing, also ein Aufblühen in Anbetracht seiner Fähigkeiten und eine Befähigung auch zu spezifisch menschlichen Erfahrungen zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund dessen fordert sie relativ konkrete politische Maßnahmen ein, Aber wir sehen eben auch, das Ganze fußt ja auf etwas. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ja gut, das menschliche Aufblühen, also ich übersetze es jetzt mal hier so behelfshaft, das menschliche Aufblühen ist einfach ein Gut an sich und das nehmen wir jetzt so hin, sondern es ist natürlich in einem größeren Zusammenhang gesehen. Also wir gehen davon aus, es gibt eine menschliche Natur, in der sich dieses Aufblühen irgendwie definieren lässt. Wir gehen davon aus, dass dieses Aufblühen auf etwas hinzielt, dass das erstrebenswert ist, also das Gute ist, wenn man so will. Das bedeutet, diese ganzen Aspekte, die greifen so ein bisschen ineinander und diese Vorstellungen des Guten sind dann einfach Schablonen, könnte man sagen. Und vermutlich jetzt, um nochmal auf das kleine Stadtbegrünungsbeispiel vorhin zurückzukommen, vermutlich wäre das für Nussbaum eine relativ nachvollziehbare, konkrete Forderung, die jetzt sogar kommunalpolitisch begründet wäre. Also was ist, was möglicherweise in einem Gemeinderat besprochen werden könnte und was man letztendlich eben unter Verweis auf so ein hohes Fernziel begründen kann. Und ich denke, da zeigen vor allem die Neoaristoteliker, die auch im Bereich der globalen Gerechtigkeit, auch darüber werden wir in diesem Podcast noch in einer Folge sprechen, große Wortführer geworden sind, gut geeignet, um das zu verdeutlichen.
Vielen Dank für dieses wirklich sehr schön nachvollziehbare Beispiel. Das waren jetzt wieder viele verschiedene Ideen, wichtige Fragen, die wir aufgeworfen haben. Herr Emmel, versuchen wir doch einmal das Ganze zusammenzufassen. Ich steige einmal ein mit unserer ersten Frage. Welche Verbindlichkeit hat Gerechtigkeit? Erstens, Gerechtigkeitsvorstellungen sind Grundlagen individueller Entscheidung. Und darum ist es sinnvoll, genau diese Vorstellungen zu abstrahieren und zu analysieren, als einen bewussten Leitfaden für die Entscheidungen, die wir als Personen dann immer wieder treffen. Zweitens können wir die Verbindlichkeit von Gerechtigkeitsvorstellungen daran festmachen und daran ablesen, dass sie eben faktisch Einfluss auf die Rechtsordnungen, wie sie sich entwickelt haben und wie sie sich uns heute präsentieren, aber auch zu früheren Zeitpunkten hatten und dass sie gleichzeitig ein sehr starkes Gewicht als Argument in politischen Debatten zur Veränderung der Rechtsordnung haben. Also auch darin besteht eine gewisse Verbindlichkeit, eine Rückbindung der jeweiligen Akteurinnen und Akteure. Und als drittes, ganz kurz gesagt, könnte man es zusammenfassen als Gerechtigkeit beugt Unruhen vor. Und ich denke, das spiegelt sich auch immer wieder in Debatten um die Schere zwischen Reich und Arm, um den Bruch zwischen verschiedenen Gruppen. Also wenn zu viel Ungerechtigkeit wahrgenommen wird, kommt es zumindest zu Unzufriedenheit. Das hatten Sie so ja auch gesagt. Also Gerechtigkeit beugt Unruhen vor. Als zweites hatten wir darüber gesprochen, ob wir Gerechtigkeit jetzt eigentlich eher als politisch, als juristisch oder als ethisches Ziel ansehen sollten. Und die Antwort, die wir darauf geben, ist, dass eigentlich jedes einzelne Feld ein essentieller Bestandteil in der wechselseitigen Übertragung dieser abstrakten Gerechtigkeitsvorstellungen in unsere Lebensrealität ist. Wir können nicht eins ausblenden, sondern wir sollten eher darüber diskutieren, welche möglichen Felder erweitert werden sollten und könnten.
Die dritte Frage, die wir uns gestellt hatten, war die Frage, welches Verhältnis besteht zwischen dem Wert Gerechtigkeit und der philosophischen, metaphysischen Vorstellung von dem Guten. Und da waren wir eigentlich recht eindeutig zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gute eben eine Zielvorstellung ist, eine Schablone, vor der sich diese jeweilige Gerechtigkeitskonzeption bewähren muss und auf deren Erlangung sie abzielt. Und daraus begründet sich auch ein Stück weit das Verhältnis, das war die vierte Frage, des Menschenbilds zur Gerechtigkeit. Denn das Menschenbild ist eine durch diese Zielvorstellung, durch das Gute beeinflusste Konkretisierung. Also man könnte vielleicht vereinfacht sagen, das Menschenbild führt über das Programm der jeweiligen Gerechtigkeitskonzeption zu dem Guten. Die Adressaten von Verteilungsanteilen sind nach dieser Vorstellung durch die Anthropologie bestimmt, die die jeweilige Gerechtigkeitskonzeption zugrunde legt. Ihr Anteil wiederum ist durch die Kombination von Anthropologie und auch den Verteilungsbedingungen, also den reellen Gegebenheiten, mit denen wir es zu tun haben, gegeben. Letztlich zielt, wie gesagt, beides auf die Verwirklichung einer Konzeption des Guten ab und wird hierbei bemessen durch Handlungslogiken, die diese Konzeption vorgibt. Zur Verdeutlichung ließe sich hier beispielsweise die berühmt-berüchtigte klassisch-utilitaristische Logik heranziehen, die meistens nur in einer Extremform rezipiert wird. Es gibt da deutliche Abstufungen. Aber jetzt ganz klassisch, ganz extrem zielt die utilitaristische Logik darauf einfach ab, in einer gegebenen Gesellschaft den Nutzen abstrakt zu maximieren. Und da kann es dann durchaus auch mal sein, dass das auf Kosten von Mitgliedern der Gesellschaft passiert und diese Kosten auch gar nicht wirklich kompensiert werden. Aber eben in der utilitaristischen Handlungslogik durch die reellen Gegebenheiten von Verteilungsproblemen beispielsweise ergibt das dann einfach Sinn, weil es dieser Handlungslogik folgt. Und diese Handlungslogiken zu analysieren, das kann uns nur gelingen, wenn wir eine ernsthafte gerechtigkeitstheoretische Analyse der jeweiligen Konzepte vornehmen. Gemeinsam mit der Annahme aus der letzten Folge, dass überhaupt Ansprüche in Verteilungsfragen bestehen, das könnte man ja theoretisch auch einfach verneinen, dann wird aber jede sinnvolle Gerechtigkeitstheorie automatisch hinfällig. Und dass das wiederum nicht sinnvoll ist, haben wir heute in der Frage der Verbindlichkeit dargelegt, stellen diese Feststellung unsere Gerechtigkeitsdefinition für diese Serie des Podcasts dar. Unsere Überlegungen zur Verbindlichkeit haben angedeutet, dass diese Konzepte nicht im luftleeren Raum stattfinden oder in einer rein philosophisch-idealistischen Elfenbeinwelt, sondern uns in das Herz der politischen Diskurse unserer Zeit führen. Und das vertiefen wir in der kommenden Folge, denn in der kommenden Episode setzen wir uns genau damit auseinander, also mit der politikwissenschaftlichen Dimension der Gerechtigkeit und können dann in diesem Aspekt noch einmal deutlich mehr in die Tiefe gehen.
Herr Emmel, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und die hervorragenden Erläuterungen.
Ja, liebe Frau Haring, vielen Dank für die heutige Episode.
Hinweise zur von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.